Einer der schönsten Sätze der Bibel steht in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16. Ein ganz kurzer Satz. Da steht, Gott ist Liebe. Gott hat uns für sich selbst gemacht. Gott hat einen Plan für unser Leben. Gott möchte mit uns zusammenarbeiten. Gott möchte uns seine ganze Liebe und ein erfülltes Leben schenken. Aber die meisten Menschen sind klüger als Gott, denken sie jedenfalls, und dann gehen sie ihren eigenen Weg. Der Mensch sagt, ich mache, was ich will. In Wirklichkeit macht er, was der Teufel will. Der Mensch sagt, wenn wir erst mal dran wären, wählt unsere Partei, wenn wir erst mal am Ruder sind, dann kommt eine neue Ordnung, dann wird alles anders in dieser Welt. Und wenn sie dann erst einmal an der Macht sind, dann machen sie alles kaputt. Ein Forscher hat einmal gesagt, Frieden gibt es nur da, wo nie ein Mensch hingekommen ist. Der Mensch sagt, ich bin ein freier Mensch. Ich kann tun und lassen, was ich will. Und das stimmt gar nicht. In Wirklichkeit ist er ein Knecht der Sünde, ein Spielball des Teufels. So wie ein Kind mit dem Ball spielt und ihn hinrollt, wo es ihn gerade haben will, so spielt der Teufel mit Millionen Menschen. Und viele Menschen merken nicht einmal, wer mit ihnen spielt. Und was ist die Folge davon? Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Was ist das Schicksal des Sünders, der ohne Bekehrung stirbt? Die Bibel sagt, du schildst die Heiden und bringst die Gottlosen um. Ihre Namen vertilgst du immer und ewiglich. Die Gottlosen werden zur Hölle gekehrt werden, alle, die Gottes vergessen. Die Übeltäter werden vertilgt werden miteinander. Am Tage des Gerichts werden alle Gottlosen wie Stroh sein und der künftige Tag wird sie anzünden, spricht der Herr, und wird ihnen weder Wurzel noch Zweige lassen. Jesus sagt, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. Und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und nur wenige sind, die ihn finden. Auf die Frage, Meister, meinst du wirklich, dass nur wenige gerettet werden? Antwortet Jesus, ringet darum. Eine andere Übersetzung sagt, kämpft darum, dass ihr eingeht durch die enge Pforte. Eine Bekehrung ist kein Kinderspiel. Eine Bekehrung kann nicht die Patentante oder die Oma für dich erledigen. Eine Bekehrung kann man nicht im Traum erleben. Eine Bekehrung ist fast immer mit einem großen inneren Kampf verbunden. Manche Leute haben schlaflose Nächte gehabt. Manche Leute haben Tage mit sich gerungen, bis sie dann den Mut hatten und gesagt haben, und heute Abend mach ich's. Jesus sagt, kämpft darum, dass ihr eingeht durch die enge Pforte. Der Apostel Paulus sagt, von denen, die ohne Bekehrung sterben, sie werden gestraft werden mit dem ewigen Verderben. Sie werden verbannt sein vom Angesicht des Herrn. Und in Offenbarung 20, Vers 15, ganz am Ende der Bibel steht, und wenn jemand nicht gefunden wird, aufgeschrieben im Buch des Lebens, wird er geworfen in den feurigen Pfuhl. Ihr lieben Zuhörer, es gibt keine Hoffnung für den Unbekehrten. Es gibt keine Hoffnung für den Unbekehrten. Und wenn er hofft, dann lebt er in einer toten Hoffnung, in einer trügerischen Hoffnung. Die Zukunft des unbekehrten Menschen heißt Tod, Auferstehung, Gericht, Verderben, Verdammnis, Hölle, ewige Nacht, zweiter Tod. So lehrt es uns die Bibel, das Wort Gottes. Manchmal treffe ich Leute, die wissen, dass sie nicht bekehrt sind. Sie sagen das auch. Sie sagen, ich weiß, dass ich nicht bekehrt bin. Das, was Sie da immer predigen, habe ich nie erlebt. Ich weiß, dass ich nicht bekehrt bin. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich deshalb ewig verloren sein soll. Was habe ich denn schon Schlimmes gemacht? Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Gott mich ewig verloren gehen lässt, nur weil ich mich nicht bekehre. Lieber Zuhörer, wenn du dich nicht bekehrst, Jesus sagt, dann wirst du umkommen. Lukas 13. Wenn du dich nicht bekehrst, dann lebst du in dem schlimmsten Ungehorsam, den es überhaupt gibt. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, etwas Schlimmeres zu tun, als die Hand Jesu zurückzuweisen. Pfarrer Hans Bruhn sagt in diesem Zusammenhang, Ablehnung der Bekehrung, Ablehnung der Wiedergeburt, Ablehnung der Gnade Gottes ist schlimmer als irgendein moralisches Vergehen. Wenn du stiehlst, nimmst du dem anderen das Eigentum. Wenn du mordest, dann nimmst du der Frau den Mann oder den Kindern den Vater, den Ernährer. Bei unseren Sünden haben wir es meist mit Menschen zu tun, wir schädigen Menschen. Aber wenn du dich nicht bekehrst, dann schlägst du Jesus ins Gesicht. Wenn du dich nicht bekehrst, dann schlägst du Gott ins Gesicht. Das ist gerade so, als wenn du sagst, Gott, du bist ein Mörder. Du hast deinen Sohn in diese Welt geschickt. Du wusstest genau, dass sie ihn töten würden. Du hast deinen Sohn in diese Welt geschickt und hast ihn am Kreuz sterben lassen. Warum hast du das gemacht? Das hättest du dir sparen können. Ich komme auch ohne deinen Sohn, Jesus Christus, aus. Lieber Freund, wenn du die Bekehrung ablehnst, dann verurteilst du Gottes Handeln. Wenn du die Bekehrung ablehnst, dann schlägst du Gott ins Angesicht. Ablehnung der Bekehrung, der Wiedergeburt, des Angebotes und der Forderung Jesu ist schlimmer als irgendein moralisches Vergehen. Aber Gott ist Liebe. Gott ist Liebe und was bin ich dankbar dafür, dass Gott in seiner Liebe so geduldig ist. Dass Gott so geduldig ist. Ich habe an einem Abend gesagt, es ist wie ein Gummiband. Das kannst du in die Länge ziehen, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Und ich staune manchmal, wie viel Geduld Gott mit einem Menschen hat. Ich erlebe manchmal Bekehrungen von Menschen, die hätten sich schon mit 14 Jahren bekehren können. Da waren sie in einer Evangelisation. Gott hat sie gerufen. Sie wussten ganz genau, ich bin verloren. Gott ruft mich. Und sie haben sich nicht bekehrt. Das gottlose Leben ging weiter. Und mit 21 Jahren hat Gott ein zweites Mal ganz deutlich gerufen. Und sie haben sich nicht bekehrt. Und Gott lässt diesen Menschen 40 Jahre alt werden und gibt ihm noch einmal eine Chance. Und er bekehrt sich, dass der überhaupt noch lebt. Wie oft habe ich über die Gnade Gottes gestaunt. Wie oft habe ich über die Geduld Gottes gestaunt. Aber inzwischen habe ich etwas begriffen. Wir lesen in der Bibel, und das ist mein letzter Punkt heute Abend, und damit bringe ich diese Evangelisation zum Abschluss. In der Bibel steht, Gott ruft jeden Menschen zwei oder dreimal, um seine Seele vom Verderben zu erlösen. Gott ruft jeden Menschen mindestens zwei oder dreimal, um seine Seele vom Verderben zu erlösen. Das kann durch einen Traum geschehen. Das kann durch eine schwere Krankheit geschehen. Das kann durch die Beerdigung des Arbeitskollegen geschehen. Dass man mit einem Mal dasteht und denkt, oh, wenn ich das wäre, wenn ich der wäre. Ich könnte nicht bestehen vor Gott. Und Gott redet durch diese Beerdigung. Gott kann durch einen Arbeitskollegen reden, durch ein Buch, durch die Bibel. Durch eine Evangelisation, durch eine Radiopredigt, durch einen Traktat. Gott hat viel, tausend Weisen zu retten aus dem Tod. Ich bin durch ein Buch von Werner Heukelbach zur Bekehrung gekommen, nicht durch eine Predigt. Gott redet jeden, ruft jeden Menschen zwei oder dreimal, um seine Seele vom Verderben zu erlösen. Jakob Vetter, dieser gottbegnadete Evangelist, Gründer der deutschen Zeltmission, Gründer der schweizerischen Zeltmission, ein Mann Gottes, den der Herr wie nur wenige gebraucht hat, am Anfang dieses Jahrhunderts. Jakob Vetter hat eine Predigt gehalten, die wurde berühmt. Die Predigt wurde gedruckt und dann wurde sie in Massen verbreitet. Die Predigt über Gottes Schlüssel. Die Predigt über Gottes Schlüsselbund. Gott hat einen Schlüsselbund. Und dann sprach er über den goldenen Schlüssel. Und dann sprach er über den silbernen Schlüssel. Und dann sprach er über den eisernen Schlüssel. Ich habe keine Zeit, ich würde das gerne etwas weiter erklären. Aber ich will weitergehen zum nächsten Punkt. Gott ruft jeden Menschen mindestens zwei oder dreimal, um seine Seele vom Verderben zu erlösen. Einmal ein Beispiel. Da kommt ein Mann, der noch nie im Leben in einer Evangelisation war. Der noch nie so vor die Entscheidung gestanden hatte, in eine neue Arbeitsstelle. Und da an dieser neuen Arbeitsstelle hat er einen Kollegen, der bekehrt ist, wiedergeboren ist, ein brennendes Herz für Jesus hat, den Mut hat, andere einzuladen. Und dieser Kollege erzählt diesem Neuen, ich gehöre zu der und der Gemeinde, wir haben gerade eine Evangelisation. Er lädt ihn noch mal ein und lädt ihn noch einmal ein Und oft ist es ja so, dass Leute versprechen und immer wieder aufschieben. Und endlich am letzten Abend kommt er mit. Und jetzt besucht dieser neue Arbeitskollege, dieser Unbekehrte, zum ersten Mal eine Evangelisation. Ein Mann im mittleren Alter. Und er wird zutiefst berührt von der Botschaft. Und nachher stehen die beiden draußen. Und der Bekehrte sagt seinem unbekehrten Kollegen einiges. Und er macht ihm Mut, komm doch in die Seelsorge. Und dieser Unbekehrte, der ist ergriffen und er sagt, so etwas habe ich noch nie gehört. Ist das wirklich so? Sag, hast du das erlebt? Ja, wie geht denn das? Und dann erklärt er dem alles und so weiter. Und der Gläubige versucht es noch einmal und noch einmal. Geh doch jetzt, geh doch in die Seelsorge. Es ist der letzte Abend. Du kannst heute Abend gerettet werden. Und ja, eigentlich möchte er es ja. Aber er sagt, also so Hals über Kopf kann ich mich nicht entscheiden. Ich komme mal später mal wieder mit, wenn ihr mal wieder so etwas habt. Also das muss ich erst einmal verdauen. Und man kann ja keinen Menschen zwingen, ihre Wege gehen an dem Abend auseinander. Gott hatte ihm ganz klar gerufen, an diesem Abend hätte er sich bekehren können. Am anderen Tag passiert etwas Schlimmes. Dieser neue Arbeitskollege, Fahrer in dieser Firma, hat einen Verkehrsunfall, wird dabei schwer verletzt, kommt bewusstlos ins Krankenhaus. Die Firma erfährt es und der bekehrte Kollege, der kommt in eine solche Not. Wenn der jetzt stirbt, in diesem Zustand ist er ewig verloren. Er hätte sich gestern Abend bekehren können, aber er hat es nicht getan. Am Abend nach Feierabend sofort zum Krankenhaus. Und die Stationsschwester, sie gehört zur selben Gemeinde, sie kennen sich gut. Die Stationsschwester sagt, ich darf dich nicht reinlassen. Er darf keinen Besuch empfangen. Kannst sowieso nichts ausrichten. Er ist bewusstlos. Und wenn du für ihn beten willst, das kannst du auch hier. Ich darf dich nicht reinlassen. Er hätte so gern mit ihm gebetet. Das kannst du auch hier oder zu Hause. Ich darf keinen Besuch reinlassen. Ständig unter Kontrolle. Er informiert einige aus der Gemeinde. Er informiert den Prediger. Betet für meinen Kollegen. Das und das ist passiert. Am anderen Abend nach Feierabend sofort wieder zum Krankenhaus. Und die Stationsschwester sagt, er ist klar. Man kann mit ihm reden. Morgen soll er operiert werden. Erklärt ihm noch einiges. Aber sie sagt, ich darf dich nicht reinlassen. Und dann bittet er. Er sagt, das ist doch seelsorgerlich. Ich bin doch Mitarbeiter in der Gemeinde. Das ist doch seelsorgerlich. Nur mit ihm beten. Schnell ein paar Trostworte sagen, mit ihm beten. Das ist doch Seelsorge. Nun, in diesem Fall kann ich es vielleicht wagen. Aber ganz kurz. Er geht zu seinem Arbeitskollegen. Er erkennt ihn sofort, der Schwerverletzte. Und sagt zu ihm, du, als ich wach wurde, waren meine Gedanken im Zelt. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt tot wäre, und wenn das stimmt, was der Redner da gesagt hat, dann wäre ich jetzt verloren. Und der Bekehrte hat große Hoffnung. Er sagt, du, ich darf nicht lange hier drin bleiben. Wollen wir nicht ganz kurz beten? Ich helfe dir. Ich sage dir ein paar Worte vor. Einfach Jesus danken, dass er dich am Leben erhalten hat. Ihn bitten um Vergebung aller Sünden und ihn aufnehmen. Herr Jesus, komm in mein Herz. Wollen wir nicht jetzt zusammen beten? Und was sagt er? Dieselben Worte wie an dem Abend vorher. Er sagt, du, aber so Hals über Kopf kann ich mich jetzt nicht entscheiden. Der Gläubige hat ein gutes Buch mitgebracht. Er sagt, ich verspreche dir, ich lese das. Aber ich muss mich da jetzt erst einmal intensiv mit auseinandersetzen. Aber ich verspreche dir das. Am anderen Tag kommt er wieder zum Krankenhaus, kann ihn noch einmal sprechen vor der Operation, in der Hoffnung, ihn für Jesus zu gewinnen. Und was kommt jetzt? Der Schwerverletzte sagt zu seinem Kollegen, Sie haben mich noch einmal ganz gründlich untersucht und Sie haben jetzt festgestellt, dass es doch nicht ganz so schlimm geworden ist, wie Sie am Anfang dachten. Nun, die Operation wird sicher schwer sein, aber es geht wahrscheinlich alles doch viel schneller, als Sie vorher dachten. Ich verspreche dir, wenn ich wieder draußen bin, komme ich mal mit in eure Gemeinde. Ich verspreche dir das. Ich werde mich damit auseinandersetzen. Aber im Moment ist da bei ihm nichts zu machen. Ihr Lieben, Gott hat ihn gerufen im Zelt. Gott hat ihn gerufen gestern Abend. Gott hat ihn heute Abend ein drittes Mal gerufen, mit allem Ernst. Der Gläubige hat ihn angefleht. Tu's doch jetzt. Du hast erkannt, dass du Jesus brauchst. Nimm ihn doch auf. Auf was wartest du noch? Tu's doch jetzt. Er tut es nicht. Er verspricht ihm, die Gemeinde zu besuchen. Am anderen Abend, nach Feierabend, kommt der, oder an dem Abend, nach Feierabend, kommt der Gläubige wieder ins Krankenhaus, in der Hoffnung, ihn jetzt für Jesus zu gewinnen. Er kommt auf den Flur, die Stationsschwester kommt ihm entgegen und sagt, dein Kollege ist tot. Er ist nicht aus der Operation, aus der Narkose erwacht. Der Gläubige ist beinahe zusammengebrochen. Er ließ sich in den Sessel fallen und hat geweint wie ein kleiner Junge. War untröstlich, ist dann erstmal zum Prediger gefahren und hat sich da ausgeweint. Habe ich einen Fehler gemacht? Hätte ich dich mitnehmen sollen? Habe ich es ihm nicht gut genug erklärt? Ihr Lieben, er hat alles richtig gemacht. Gott zwingt keinen. Gott zwingt keinen. Gott ruft den Menschen zwei- oder dreimal in einer ganz klaren, unmissverständlichen Weise. Wenn der Mensch nicht will, dann will er nicht. Gottes Liebe ist größer als die größte Schuld. Und wenn du der größte Sünder des ganzen Landes wärst, Gottes Liebe ist größer als die größte Schuld. Aber Gott zwingt dich nicht. Er bietet dir sein Heil an, wieder und wieder und wieder. Aber wenn du es ablehnst, dann wird der Augenblick kommen, wo dieses Gummiband zerreißt und das Gericht kommt über dein Leben und du bist verloren für immer. Ihr Lieben, die ihr noch nicht bekehrt seid, ich möchte mich jetzt noch einmal an euch wenden. Mir ist das egal, was ihr von mir denkt. Vielleicht geht sogar jemand nach Hause und sagt, er hat die Leute unter Druck gesetzt oder was weiß ich, was es da alles so für dumme Sprüche gibt. Ich habe keinen Menschen unter Druck gesetzt. Ich habe in diesen Tagen viel, viel über die Liebe Gottes gesagt. Ich habe immer wieder über das Opfer Jesu geredet, über das Kreuz, über sein Blut, über das, was er für uns getan hat, über die offene Tür und über seine ausgestreckten Hände. Lieber Zuhörer, aber deine Entscheidung ist entscheidend. Gott hat sich schon lange für dich entschieden. Er streckt dir seine Hand entgegen und er wartet darauf, dass du endlich einschlägst. Dieser Abend kann der größte Abend deines Lebens werden. Komm doch zu Jesus. Bitte komm doch zu Jesus. Komm in die Seelsorge. Einfach unten im Gang entlang, den Wegweisern nach und dann da in den Seelsorgeraum hinein. Ich bin dann schon da. Da setzen wir uns zusammen. Ich erkläre noch ein paar Dinge anhand der Bibel. Wir falten die Hände. Ich sage laut ein Gebet vor. Du sagst es mir laut nach. Wir wollen ganz fest zusammen glauben, dass Jesus uns erhört. Und dieser Abend wird der Abend deiner Errettung. Und dann gehst du mit dem anderen fest entschlossen, so zu leben, wie wir es in diesen Tagen hier gehört haben. Du liest deine Bibel jeden Tag. Du betest jeden Tag und gehst in die Gemeinde, um zu wachsen und wirst ein Segen für andere. Und einmal werden wir bei Jesus sein, in seiner Herrlichkeit. Dort vor dem Throne, im himmlischen Land. Wenn die Heiligen er sammelt, aus den Völkern, aus den Stämmen, wir dann stehen voller Staunen vor dem Throne seiner großen Herrlichkeit. Wirst du dort sein? Lieber Zuhörer, wirst du dann dort sein, wenn Jesus seine erlöste Schar an seinem Thron versammelt? Wirst du dort sein? Und noch irgendjemand, der durch dich dorthin gekommen ist? Der Herr möge dich segnen und dich zum Segen setzen, für viele. Wir wollen uns jetzt erheben und zusammen beten. Noch einmal stehen wir in deiner Gegenwart als große Versammlung und rufen zu dir. Herr Jesus, du hast uns diese Tage geschenkt und wir sind so dankbar dafür. Du hast in diesen Tagen so viele Menschen überwunden und zu dir gezogen. Herr, du allein weißt, was ich jedes Mal empfinde, wenn jemand in die Seelsorge kommt und sagt, ich möchte Jesus annehmen. O Herr Jesus, ich danke dir, dass es Abend für Abend geschehen durfte. Männer und Frauen sind gekommen, ältere Leute, Ehepaare, Verlobte, junge Männer, junge Mädchen, sogar einige Kinder. Herr, ich danke dir, dass einige ausländische Freunde in diesen Tagen dich gefunden haben. Oh, wir preisen dich für deine Retterliebe, für deine Treue. Und wir befehlen dir all diese Lieben an und bitten dich, mach sie stark. Mach ihnen die Bibel zum liebsten Buch. Mach ihnen das Gebet zu einer täglichen Gewohnheit. Mach ihnen die Gemeinde zum liebsten Ort. Gib ihnen neue Freunde. Gib ihnen neue, schöne Erfahrungen mit dir und setz sie zum Segen für andere. Herr, mach sie stark, dass sie dir die Treue halten, bis zum letzten Atemzug, wo du sie rufst in dein ewiges Reich. Herr, ich bitte dich für die Gemeinden. Gib viel Gnade zur Verkündigung, zur Seelsorge, zur Gemeinschaft. Gib viele gute Ideen. Bitte gib Mut, Neues zu wagen. Und lass ein Aufblühen geschehen im ganzen Land. Herr Jesus, lass nach der Evangelisation durch die Kassetten und durch viele Zeugnisse noch manche zum Nachdenken und vielleicht sogar zur Bekehrung kommen. Herr Jesus, segne das ganze Siegerland. Ja, segne unser Land, segne Europa, segne die Welt, segne die vielen, die dich noch nicht kennen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du es tust. Du lässt dein Evangelium verkündigen auf dem ganzen Erdenrund. Und es gibt keinen Tag auf Erden, an dem nicht irgendwo Menschen zum Glauben kommen. Und Herr, wir möchten so gern, dass es heute Abend wieder geschieht. Jetzt bitte ich dich noch einmal für die, die noch nicht bekehrt sind. Herr Jesus, hier sind Menschen, die ganz genau wissen, ich bin nicht gerettet. Herr, hier sind Menschen, die wissen, die spüren, Jesus ruft mich, Jesus meint mich, dieser Abend ist mein Abend. Vielleicht hast du sie schon einige Male gerufen und du rufst sie heute. Herr Jesus, bitte gib ihnen jetzt den Mut, gib ihnen jetzt die Kraft. Jetzt, Herr, in den nächsten Minuten, komm ihnen zu Hilfe und lass uns heute Abend noch einen großen Sieg der Liebe Gottes erleben, dass viele kommen, dass sie in Scharen kommen und ihr Leben dir weihen, dass dieser letzte Abend der größte Abend wird zu deiner Ehre. Wir danken dir dafür. Amen.